Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Die heutige Predigt geht, wie die Lesung ja schon vorgegeben hat, um das Sich-Sorgen. Im Lukas 12, Vers 22, und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorget nicht um das Leben, was ihr essen, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Wer von euch kann heute Morgen sagen, er hat keine Sorgen? Gibt es einen? Eins, zwei, drei. Jetzt immer die Gegenprobe machen. Wer hat denn Sorgen? Okay, ich würde sagen, zwei Drittel Mehrheit war das locker. Es ist beschlossen. Wir sorgen uns. Die meisten von uns haben Sorgen. Und selbst wenn man mal Zeiten hat, wie die einigen wenigen Gesegneten unter uns, die jetzt sagen konnten, sie haben keine Sorgen heute, das kann sich ja auch mal wieder ändern im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, unseres christlichen Lebens. Die Frage ist ja immer, warum sorgt man sich, wenn wir als Christen ja eigentlich die Bibel, das Wort haben, wo so ganz nüchtern drinsteht, braucht ihr nicht. Ich kümmere mich um alles. Wir haben das Herrn mal gehört von Horst Dieter. Wir wissen eigentlich, worum es geht und trotzdem fällt uns das so schwer. Ich persönlich bin ja auch ein Sorgenkind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sorge mich und bereite, glaube ich, auch gerne mal anderen Sorgen. Zumindest als ich kleiner war. Und wir haben ja ein Luxusproblem in Deutschland. Uli, Winnie hat es ja schon angedeutet, indirekt Asylanten. Großes Thema, Lampedusa, wir haben das alles verfolgt und das ist ja nur der Gipfel des Eisberges. Es gibt Menschen, die haben Sorgen, weil sie schlichtweg überleben müssen. Zu denen gehören wir in der Regel nicht mehr. Also zumindest nicht in diesem Raum. Wir haben eigentlich Luxusprobleme. Wir haben Sorgen um, in der Regel, wenn man jünger ist, macht man sich Sorgen um seine Zukunft. Wenn du studierst, machst du dir Sorgen, ob du das Studium schaffst, ob du einen Job kriegst, ob du finanziell das alles so auf die Reihe kriegst. Wenn du Eltern wirst, dann macht man sich Sorgen um die Kinder und um Sachen, die damit verbunden sind. Häufig geht es um unsere Sorgen, um materielle Dinge. Wenn du älter wirst, verschiebt sich das und auf einmal bekommt etwas ganz anderes die höchste Priorität, nämlich die Gesundheit. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, auch als junger Mensch, als Kind kann man sich schwer krank werden und wir wissen das alle und beten und denken an Christian. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber in der Regel ist es tatsächlich so, die Sachen, die uns am meisten beschäftigen, wenn wir jünger sind, sind finanzielle Dinge. In irgendeiner Art hat es meistens mit Geld, Beruf, was ja auch nichts anderes als Geld zu tun. Und wenn wir älter werden, besinnen wir uns häufig eines Besseren und denken, ah, da gibt's ja noch was Wichtigeres. Es ist die Gesundheit. Und wie so häufig merkt man, dass etwas wichtig ist, wenn man es nicht mehr hat. Das ist ja der Klassiker. Wenn du gehen kannst, dann machst du dir keine Sorgen um deine Beine. Wenn du normalen, jetzt entschuldigt, Stuhlgang hast, ich erwähne das deswegen, weil das ist ein klassisches Beispiel, finde ich, wo du wirklich merkst, dass du Sachen für selbstverständlich nimmst, die du jeden Tag mehrmals in der Regel machst, die du nicht wahrnimmst, nicht zu schätzen weißt, aber wenn es nicht funktioniert, wenn du mal mit Durchfall im Bett liegst oder Erbrechen, virale Sachen im Winter, dann merkst du eigentlich erst, wie schön das ist, wenn man sich darum keine Sorgen machen muss. Warum erzähle ich gerade das? Weil ich ja auch, wie der ein oder andere weiß, ein paar Tage im Krankenhaus lag letzte Woche, weil ich mir nämlich genau darum auch auf einmal Sorgen machen durfte, weil ich Freitag Schüttelfrost entwickelte letzte Woche und dann starkes Fieber und ich konnte nachher nicht mehr schlucken. Also wirklich nicht, also unter starken Schmerzen. Ich konnte irgendwie noch ein bisschen schlucken, aber es war derart schmerzhaft, dass ich dachte, das ist wirklich nicht schön. Und es wurde dann immer schlimmer. Und am Sonntag habe ich mich dann entschieden, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich dachte, es wird einfach nicht besser. auch als Arzt muss man ja irgendwann die Entscheidung treffen, ist das etwas, was von alleine weggeht oder eben nicht mehr. Und da war die Entscheidung zum Glück dann auch getroffen. Ich bin also ins Krankenhaus, Steffi hat mich netterweise gefahren, Holger und Bettina kamen kurzfristig zum Babysitten. Insofern brauchten wir uns darum nicht sorgen, was toll war. Und lange Rede, kurzer Sinn, es war eine bakterielle Entzündung im Rachenraum, die antibiotisch anbehandelt werden musste und dann eigentlich so schnell, wie sie kam, auch wieder weg war. Innerhalb von 24 Stunden war der Spuk wirklich vorbei. Von einem Häufchen Elend auf dem Sofa, und ich rede jetzt nicht von der Mannkrankheit, ne? Lass ihn mal da liegen, er hat 36,5 Temperatur und er leidet, sondern mir ging es wirklich schlecht, nachweislich schlecht. Und auch meine Entzündungswerte waren hoch. Also ich kann beweisen, dass ich krank war. Das ging dann wirklich, Montagabend war der Spuk eigentlich wieder vorbei und ich konnte wieder schlucken und am Dienstag hätte ich auch nach Hause gehen können und am Mittwoch durfte ich dann. Das Spannende für mich war eigentlich, dass ich Samstagnacht das erste Mal seit lang oder wenn überhaupt mich wirklich daran erinnern kann, dass ich auf dem Sofa lag um 3 Uhr nachts und dachte, ich halte das nicht mehr aus und gebetet habe. Und zwar wirklich gesagt habe, Herr, Jesus, nimm diese Schmerzen von mir, lass mich wieder schlucken. Und habe ihn auch auf die Probe gestellt, habe gesagt, also ich bin Christ, ich glaube, du sagst, wenn ich bitten habe, darf ich zu dir kommen und du öffnest die Tür. Und habe gesagt, ich möchte, dass ich jetzt wegnehme. Ups. Entschuldigung. Läuft noch. Okay, diesmal ist nicht Naomi, sondern Elena. Und ich habe wirklich eigentlich erwartet, dass er mir die Schmerzen am Samstag wegnimmt. Hat er aber nicht. Fand ich nicht gut. Hat er nicht. Hat er dann halt vom Prinzip 48 Stunden später gemacht. Dadurch, dass ich im Krankenhaus war und die Antibiose war. Und ich habe im Krankenhaus noch ganz tolle Menschen kennengelernt und auch über Gott reden können. Und man kann sagen, vielleicht war es deswegen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich während des Samstages wirklich gemerkt, dass ich meine Sorgen auf das Wesentliche reduziert habe, nämlich auf die Erhaltung meiner Lebensfunktion. Alles andere, Steuerberater, Urlaubsplanung, Predigt, was auch immer, war überhaupt nicht mehr wichtig. Es war völlig unwichtig, weil es ging wirklich gefühlt um die Wurst. Es ging um das Wesentliche. Und das ist ja genau das, was Jesus auch sagt. Wir sollen uns auf das Wesentliche beschränken. Und die Sorgen, die wir haben, sind meistens falsche Sorgen. Und ich würde so gerne ein bisschen nochmal mit euch überlegen, was heißt eigentlich sich Sorgen machen? Sorgen machen heißt, wenn man es ein bisschen runterbricht oder näher überlegt, nichts anderes, als dass man für etwas Angst hat. Du machst dir Sorgen um deine Zukunft. Was heißt denn das? Ich meine, wir sind ja nicht so wie Asterix und Obelix oder die Römer, die Angst haben, dass der Himmel auf den Kopf fällt. Das haben wir, obwohl es ja irgendwie auch biblisch sein könnte, aber haben wir ja nicht wirklich. Wir machen uns in der Regel Sorgen um die Zukunft. Sorgen heißt, wir haben Angst, dass etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und noch schlimmer, wir haben Angst, dass wir uns in eine Abhängigkeit begeben, wo wir die Kontrolle über das Leben, unser eigenes Leben verlieren. Also, wenn du deinen Job verlierst, bedeutet das, dass du finanziell nicht mehr unabhängig bist. Du bist abhängig vom Staat oder vom 450-Euro-Job oder was auch immer. Das bedeutet wiederum, dass du in der Gesellschaft nachfolgend auch abhängiger wirst von anderen. Du musst mehr bitten, weil du dir vielleicht nicht mehr alles leisten kannst. Also, im Grunde genommen steckt hinter diesem Sorget euch nicht, habt keine Angst. Angst hat man dann, wenn man mangelndes Vertrauen hat. Wenn wir wirklich die Bibel wörtlich nehmen und sagen, Gott kann unser Leben in der Situation wirklich in die richtige Richtung leiten, dann hast du auch keine Angst. Wenn du dich für deine Prüfung richtig vorbereitet hast, hast du keine Prüfungsangst. Vielleicht ein bisschen. Aber wenn du weißt, du hast alles gemacht, du hast richtig gelernt, du hast die ganzen Testaufgaben rauf und runter genudelt, hast du erheblich weniger Angst, als wenn jemand hingeht und merkt, er hat nur ein Drittel vom Buch geschafft und er weiß, dass er 2 Drittel blank lassen musste. Und so ist es mit uns auch. Angst heißt mangelndes Vertrauen. Und Lukas, im Lukas-Evangelium an der anderen Stelle, 28, gleiches Kapitel. Wenn aber Gottes Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Also Angst, Sorge hat was mit Angst zu tun und Angst hat was mit Kleingläubigkeit zu tun. Mangelnder Glauben. Ich muss mir da an die eigene Nase fassen, weil ich habe wirklich, also ich bin jemand, der gerne alles bis ins Detail durchspielt. Deswegen habe ich früher sehr gern Schach gespielt, weil da konnte man 20 Züge im Voraus denken und alle anderen sind eingeschlafen, weil es langweilig wurde, aber man konnte planen. Okay, man konnte planen in die Zukunft und du konntest versuchen, dir das alles auszumalen. Vom Prinzip sagt hier Jesus nichts anderes als: Wo ist dein Glaube? Wenn dein Glaube groß ist, brauchst du dir keine Sorgen machen, weil dann brauchst du keine Angst vor der Zukunft haben. Und wir haben die Beispiele gelesen. Ich meine selbst das Gras und die Lilien und so weiter und die Vögel. Für die ist gesorgt. Und wie viel mehr für uns? Also warum machen wir uns Sorgen? Das liegt eben in der Natur der Sache und deswegen ist ja die Gemeinschaft so wichtig, weil wir dann nämlich lernen, diese Sorgen, diese Ängste auch zu übergehen. Und häufig ist Angst und Abhängigkeit eben auch eine Sache von ganz tief unten im Fundament Stolz. Stolz heißt, ich, Dirk Laval, möchte über mein Leben bestimmen. Ja, Jesus, du bist der Herr, aber auch nur bis hierhin und nicht weiter. Am Sonntag möchte ich trotzdem meine Zeitung lesen und dann möchte ich auch mal gerne Herr über mich selber sein. Und ich glaube, da steckt ganz viel drinne, weil dieser Stolz, diesen Anspruch, den wir ja häufig haben, wir möchten über unser Leben bestimmen, den versucht Jesus uns ja liebevoll eigentlich auszutreiben. Er möchte, dass wir bestimmen, aber nur ihm nachzufolgen und dann möchte er uns in die richtige Richtung leiten. Das lassen wir häufig nicht zu, weil wir festhalten. Wie mit dem Auto der angezogenen Handbremse, so kann man ja fahren. Das fängt dann irgendwann an zu riechen und zu qualmen, aber du kommst ja vorwärts. Aber nicht so schön, als wenn du ohne Handbremse angezogen fährst. Und das machen wir. Wir ziehen die Handbremse an und wir fahren Vollgas in die falsche Richtung. Amen. Der letzte Absatz ist eigentlich so die Schlüsselaussage. Wir kennen das aus anderer Stelle. Verkauft, was ihr habt und gebt es als Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz in den Himmeln, der nicht versiegt, wo kein Dieb herankommt und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jetzt überlegt mal jeder für sich, was ist mir das Wichtigste im Leben? Und jetzt nicht, ich bin Christ, also muss ich das denken, sondern was ist das Wichtigste in eurem Leben? Kinder, Familie, Karriere, Gesundheit, Eltern, Familie, Freunde, was es auch immer ist. Wir haben alle die Dinge, die uns wichtig sind. Und Jesus sagt hier ganz klar, aber die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, das ist da, wo unser Herz liegt. Und Christsein ist eine Herzensangelegenheit. Und dort, wo du dein Herz ablegst, nicht verschwendest, aber zumindest dich damit auseinandersetzt, was dich belastet, was dich beschäftigt, das ist das, wo du wirklich dein Herz hinlegst. Und ich verstehe dieses, natürlich müssen wir nicht, glaube ich zumindest, sinnbildlich alles verkaufen, was wir haben. Aber jetzt stell doch mal vor, wir würden das wirklich machen. Wo würde dann unser Vertrauen wirklich liegen? Wir würden reduziert werden auf das, was wir sind und nicht auf das, was wir versuchen zu sein, darzustellen oder uns im Laufe des Lebens erwirtschaftet haben, angeschafft haben, erarbeitet haben. Und ich kann verstehen, warum Missionare ein anderes Gottverständnis haben oder Leute, die wirklich rausgehen, als ich es habe. Weil die in Bereiche kommen, wo sie sich wirklich lösen können. Das heißt nicht, dass man es nicht kann, wenn man Reichtümer hat, was auch immer Reichtümer eigentlich bedeutet. Aber nicht umsonst sagt Jesus, es ist schwieriger für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als wir den Reichen in den Himmel reichen. Nun ist die Frage, was bedeutet reich? Aber wir geben doch einen 10. Teil oder vielleicht auch einen 15. Teil. Aber geben wir aus dem Überfluss? Oder geben wir da, wo es wirklich wehtut? Wo wir sagen müssen, wenn ich das jetzt spende, dann kann ich nicht in Urlaub fahren nächstes Jahr. Dann wird es nichts mit dem neuen Auto, mit der Reise, mit wem auch immer, mit dem Haus. Da muss ich zur Miete weiter wohnen. Aber was könnte bedeuten, das ist ja doof, wenn die Preise steigen, meine Kinder. Und so bauen wir uns ja unsere Welt zurecht und rationalisieren. Eigentlich versuchen wir den Spagat. Wir sind gute Christen und wollen es sein und wollen uns verbessern, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen Sicherheit haben, die wir selber beeinflussen können. Wir wollen mit der EC-Karte an die Bank, wenn wir Geld brauchen, und da soll auch bitte was rauskommen. Stell dir mal vor, du gehst hin, auf einmal sind alle Karten weg, eingezogen, zack, nächste, zack, weg, und du so, ey, was ist los? Klopf, ja, und dann kommt Jesus, edgy badge, time is up. Ich habe dein Geld angenommen, weil ich habe es ja auch gegeben. Ich habe jetzt beschlossen, es ist aus, ich gebe es einem anderen. Ist schwierig. Aber das ist so die Nachricht. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, weil wir von Gott umsorgt werden. Und wir müssen wirklich immer wieder überdenken, wo unser Herz wirklich liegt. Wie machen wir das? Mit uns selber? Ja, mit Gebet. Aber viel wichtiger finde ich, und das ist die andere Sache, die ich noch teilen wollte mit euch, ist der Austausch. Der Austausch in der Gemeinde, was wir ja sowieso regelmäßig machen, aber auch der Austausch mit anderen. Wir waren ja vor 2 Wochen in Berlin mit einiger Delegation aus verschiedenen Gründen. Steffi und ich mit der Familie waren auch da und haben bei Freunden den Kallmeyers übernachtet, die auch 3 Kinder haben. Und die haben uns netterweise bei sich aufgenommen. Und es war so erfrischend. Wir waren von Donnerstag bis Sonntagabend da. Und die Zeit, zusammen morgens zu beten, die Zeit auch über intimere Probleme mal zu sprechen, Eheprobleme oder Herausforderungen, ich sage gar nicht Probleme, aber einfach mal über tiefe, wichtige Sachen, aber auch mal über belanglose Sachen, sich einfach auszutauschen und drüber zu beten, morgens nochmal aufzustehen, hat mein Herz gereinigt, zumindest für diese Zeit. Und hat mir auch gezeigt, das habe ich früher viel häufiger gemacht, als ich Christ wurde. Und es hat mir auch gezeigt, wie gut es mir, wie gut es Steffi, wie gut es uns getan hat, als Ehepaar, aber eben auch als Christ. Und deswegen macht es auch Sinn, dass Gott schreibt, dass Jesus schreibt, dass in der Bibel so viel Wert auf Gemeinschaft gelegt wird. Und zwar nicht in seinem eigenen Saft kochen, sondern Austausche mit anderen Gemeinden, mit anderen Geschwistern. Müssen ja nicht immer von anderen Gemeinden sein, aber mit anderen Menschen, anderen Christen, die einem helfen können, über diese sich Sorgen, sich auszutauschen. Weil häufig sind die Ängste, wenn man über sie spricht, nicht mehr so groß. Die Monster werden reduziert. Das ist, als wenn man so einem großen Plastikmonster die Luft rauslässt. Das wird nachher so klein, das kann man auf dem Fahrrad mitnehmen. Aber wehe man lässt die Luft nicht raus, dann schleppt man diese Dämonen mit sich und man kommt da nicht ran. Und mir kann auch keiner erzählen, dass das alleine schafft, weil das geht nicht. Warum? Nicht, weil ich es sage, sondern weil das in der Bibel steht. Man kann das mal temporär schaffen, aber das ist wie mit 2 angezogenen Handbremsen und Winterreifen und Schneeketten im Sommer fahren. Das ist sehr beschwerlich und es muss nicht sein. Und Gott sagt, tu dir das doch nicht an, lass dich doch leiten, tausche dich aus und sei offen mit deinen Sorgen und mit deinen Sünden. Und das ist wichtig und das fand ich so ermutigend und deswegen dachte ich, muss ich das auch nochmal hier erwähnen, weil Austausch ist das, wovon wir leben. Austausch und zwar intimer Austausch im Sinne von Kleingruppen. So hat die Kirche ja auch angefangen. Das waren nicht Hunderte oder Tausende. Vom Prinzip geht der wahre Austausch, der Kampf ist in kleinen Einheiten nur zu führen, weil nur da kannst du dich wirklich austauschen und nur da hat jeder das Gefühl, dass er auch gehört wird. Wir sind nur 30 Leute vielleicht, aber ich glaube nicht, dass jeder sonntags nach Hause geht und das Gefühl hat, das war toll. Ich konnte alles sagen, was mich bedrückt, jeder hat zugehört und es war super. Nein, auch wir gehen nach Hause und denken, also das hat mich jetzt super genervt. Die hat überhaupt nicht zugehört und der hat nicht zugehört, der hat mir wieder ins Wort gefallen und ich wollte ihm was sagen, dass er weggerannt, der hat mir den Rücken gezeigt und ich finde das doof. Und so sind wir halt. Aber in diesen kleinen Gruppen, in diesen tiefen Freundschaften hast du das nicht. Und da kann man es auch adressieren. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, das auch zu tun. Und das andere ist, und dann höre ich auch fast auf, das andere ist, dass bei solchen Austauschen auch tolle Sachen zustande kommen. Zum Beispiel haben die Singles aus der Berliner Gemeinde, wir haben uns tatsächlich in dem Gebäude der Berliner Gemeinde Christi getroffen, von der internationalen Gemeinde, die nennen sich vom Prinzip irgendwie genauso. Die haben aber wohl nicht viel miteinander zu tun, weil ich glaube, es gibt nicht mehr viele Gemeinde Christi, Mitglieder in der Gemeinde Christi. Wir waren aber interessanterweise in dem Gebäude, also es war irgendwie auch, wo ich dachte, toll, da geht noch was. Und dann habe ich mit einem von den Leitern oder Single-Ministry-Leitern gesprochen und wir hatten uns schon mal in der Schweiz getroffen und sie würden gerne mal mit ihren Singles nach Hamburg kommen und uns beim Evangelisieren helfen. Und die Sprache fiel auf den Tisch, den wir ja samstags mal machen, ich wollte gerade sagen Gabentisch, aber es ist ja nicht. Hä? Genau, den Büchertisch. Und ich habe gesagt, ich glaube, wir haben jetzt sogar T-Shirts, wo das draufsteht. Und da war Feuer und Flamme, meinte, das finde ich cool, da kommen wir. Sag uns wann und wir kommen aus Berlin an. Daher jetzt also auch meine Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Ich weiß nicht, wann der nächste Termin ist, aber es fallen eben auch tolle, ermutigende Dinge ab, wenn man sich austauscht. Und stellt euch mal vor, hier sind auf einmal 15 Single auf der Straße in Wandsbek und rocken die Straße. Das wäre doch echt cool. Und da entwickeln sich natürlich auch wieder Freundschaften. Und so geht's weiter. Und das ermutigt und... Bitte?
Dann machen wir eine Party.
Ja, und dann machen wir richtig eine Party. Und zum Schluss möchte ich abschließen und die Tür zumachen. 2. Samuel 18. Das ist übrigens die Jerusalemer Bibel. Deswegen ist der Wortlaut ein bisschen anders. Ich finde es aber manchmal ganz erfrischend. Auch David hat sich Sorgen gemacht. Und wir wissen jetzt, dass es ja alles so gekommen ist, wie es auch im Alten Testament prophezeit wurde. Und das sollte uns vielleicht auch Hoffnung geben, dass wenn es 2000 Jahre geklappt hat, wird es auch die nächsten 30 Jahre oder 40 für uns klappen. 2. Samuel 7, 18. Darauf ging David hinein, ließ sich vor Jahwe nieder und sprach, wer bin ich, o Herr Jahwe, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, o Herr Jahwe, denn du hast dem Haus deines Knechtes auch Verheißung gegeben und für ferne Zeiten. Das ist die Bestimmung des Menschen, o Herr Jahwe. Was könnte da David noch weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, o Herr Jahwe. Um deines Knechtes willen und nach deinem Wohlgefallen hast du gehandelt, indem du deinem Knecht all dieses Große offenbartest. Darum bist du so groß, o Herr Jahwe, denn niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach all dem, was wir mit unseren Ohren vernommen haben. Und wo gibt es auf Erden irgendein anderes Volk, das deinem Volke Israel gleichkäme, um dessen Willen ein Gott hingegangen wäre, es sich zu seinem Volke zu erkaufen und ihm einen Namen zu schaffen, für es Großes und Furchtbares zu vollbringen und vor seinem Volke Völker und Götter zu vertreiben. So hast du dir ein Volk Israel zum Volk bestätigt für immer, und du, Jahwe, bist selbst ihr Gott geworden. So erfülle da nun, Jahwe, o Gott, für immer das Wort, das du deinem Knecht und seinem Herrn verheißen hast, und handle so, wie du gesagt hast. Dann wird dein Name für immer groß sein, und es wird heißen, Jahwe Zebaoth ist Gott über Israel. Dann wird auch das Haus deines Knechtes David vor dir Bestand haben. Denn du, Jahwe, Gott Israel, hast deinem Knecht die Offenbarung gegeben. Ich will dir ein Haus bauen, darum hast du dein Knecht sich das Herz gefasst, dieses Gebet an dich zu richten. Amen.